Brüder und Schwestern im Herrn, die Texte, die im Gottesdienst in den geprägten Zeiten, also in der Adventszeit und der Fastenzeit, in der wir ja stehen, zur Verkündigung kommen, sind nicht hintereinander fortlaufend, sondern sie sind ganz speziell immer aus der Heiligen Schrift herausgenommen, um uns für die jeweilige geprägte Zeit, also jetzt für die Fastenzeit, eine besondere, für die Fastenzeit jetzt heute entsprechende Botschaft mitzuteilen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn man sich einmal fragt, was hat uns dieser Evangelientext gerade für die Fastenzeit jetzt zu sagen? Was ist da die Botschaft für mich, gerade insofern, dass wir jetzt in der Fastenzeit stehen? Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Wir alle kennen diesen Bericht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, als den Bericht von der Tempelreinigung des Herrn. Naja, und das setzt sich bei uns auch irgendwie fest, weil wir den Herrn so aufgebracht, so in Rage, eigentlich aus der Heiligen Schrift gar nicht kennen. Und jetzt macht er da reinen Tisch. Das Evangelium setzt damit ein, dass der Herr nach Jerusalem kommt, zum Passchafest. Und schon das ist bemerkenswert. Wohin führt ihn in Jerusalem sein erster Weg? In den Tempel. Ich könnte in Parenthese fragen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn Katholiken einen Ortswechsel vornehmen, also wenn sie von einem Ort wegziehen an einen anderen Ort, wie lange braucht das, bis sie dann einmal die katholische Kirche besuchen? Es gibt bestimmt genug Katholiken, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die jahrelang an einem Ort wohnen und trotzdem nicht in der Kirche waren. Allein diese Kleinigkeit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich nenne es jetzt einmal Kleinigkeit, weil man sie ohne weiteres überhören könnte, ist doch schon wichtig. Das zeigt doch auch schon, welche Prioritäten man setzt. Der Herr kommt nach Jerusalem und sein erster Gang ist in den Tempel, in das Haus des Vaters. Das ist an sich schon eine Botschaft. Das heißt, für den Herrn ist der Vater im Himmel an erster Stelle. Der Vater hat absolute Priorität. Das ist natürlich nicht die einzige Botschaft aus dem heutigen Evangelium, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Verhältnisse, die jetzt der Herr im Tempel vorfindet, die sind ungeheuerlich. Der Tempel ist das Haus seines Vaters, ist ihm geweiht, dem Vater, ist dazu erbaut, um dem Vater zu verehren, um ihm die Ehre anzutun und zu ihm zu beten, um sozusagen ganz allgemein dem Vater, dem lieben Gott zu begegnen. Stattdessen ist offenbar der Tempel, als der Herr da hineinkommt, nichts anderes als eine Riesenhalle, in dem die Tiere, die Opfertiere stehen, die Schafe herumflögen und dann natürlich das Geld klimpert. Die Geldwechsler und dann, was da eben auch geschachert wird. Mein Haus, das Haus des Vaters ist ein Haus des Gebetes und ihr habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Und er nimmt eine Geisel und jagt die ganze Gesellschaft fort, stößt die Tische der Geldwechsler um. Was auch ein deutliches Zeichen ist, was Kirche, was Liebe, der liebe Gott mit Geld zu tun hat, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Oh, eine ungeheuer wichtige Botschaft für die Fastenzeit. Was spielt Geld für eine riesige Rolle in der Kirche, ne? Gerade in Deutschland? Nicht zum Segen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Kirche und dem Heil der Seelen, absolut nicht. Das könnte man alles so überhören. Das ist doch wichtig. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was passiert hier? Das Haus des Vaters wird einfach missbraucht, wird für innerweltliche Zwecke benutzt. Sogar dann könnte man sagen, wenn da die eben Opfertiere verkauft werden, die dann zum Opfer geschlachtet werden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wo wird denn Kirche, wo wird denn der Kirchenraum, der heilige Raum auch schon lange bei uns benutzt? Und da hat man sich schon längst dran gewöhnt, das ist eigentlich völlig selbstverständlich. Schon lange werden auch katholische Kirchen, liebe Brüder und Schwestern, als Mehrzweckräume gebaut. Ne? Da feiert man die Fastnacht drin und da ist die Versammlung und jetzt jene Sitzung und dann ist auch nochmal sonntags morgens die Messe. Wunderbar, wie man dann alles so zweckmäßig unter einen Hut bringt. Ne? Und das spart ja auch Geld, ist praktisch. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sehr praktisch. Ist es nicht so, dass eigentlich schon längst das Praktische auch die Katholiken bestimmt? Dass das Praktische so wichtig ist, dass das so einen hohen Stellenwert hat? Und ich sagte es ja gerade, vom Geld ganz zu schweigen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Geld ist das, was die Heilige Schrift und das Evangelium Mammon nennt. Ne? Und dass sich der Mammon und der liebe Gott nicht miteinander vereinbaren lassen. Ich sage das jetzt auch einmal nur so in Parenthese. Wenn man gefragt wird, was löste die lutherische Reformation aus am Beginn der Neuzeit. Ah ja, dieser Missstand, dass eben die Seelen da verschachert worden sind, wenn das Geld im Kasten klingt und die Seele in den Himmel springt und so weiter. Also da ging es hier um diese Verknüpfung von geistlichem Wohl der Seele, von Seelenheil einerseits und Geld andererseits. Ja, in der Tat, das ist ein Übel, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ohne Luther hier rechtfertigen zu wollen, wohlgemerkt nicht. Das ist ein Übel. Aber warum erinnere ich daran? Da werden wir sagen, ja, das ist richtig so gewesen und das geht auch nicht. Und was ist dann in der jedenfalls modernen Kirche? Haben wir da nicht genügend Verknüpfung von Geld und Seelenheil? Und wie? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie heißt dann dieses Zauberwort, diese Zauberformulierung in kirchlichen Kreisen? Wenn es gerade ums Geld geht. Es ist doch für einen guten Zweck. Haben Sie schon mal gehört? Es ist doch für einen guten Zweck. Und Das gilt als Rechtfertigung, dass du machen kannst, was du willst, wenn nur das Geld, das verdient wird, wenn das nur reinkommt. Das wollen wir ja gar nicht für uns. Ne? Das Geld, das geht nach Indien und das geht in die Mission und geht dorthin und geht dahin. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist doch für einen guten Zweck. Und damit meinen die Leute auch schon alles wunderbar. Macht der kein Kopfweh mehr drum. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie ist das mit dem guten Zweck? Und wie ein anderes Wort auch heißt, der Zweck heiligt die Mittel. Wann heiligt ein guter Zweck die Mittel? Wenn er schon überhaupt mal gut ist, dieser Zweck, und nicht nur von uns her für gut erklärt wird. Wissen das? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Zweck heiligt nur dann die Mittel, wenn dieser Zweck in seinem Wert über dem Mittel steht. Es darf niemals ein höherer Wert als Mittel zu einem niederwertigen Zweck benutzt werden. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Am Beispiel lernt man es am besten, am allerleichtesten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Beispiel ist, jemandem mit dem Messer in den Bauch stechen. Klingt sehr martialisch. So. Wenn jemand Hass hat auf einen anderen, um dem ein Messer in den Bauch rammt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann ist das ein Mittel, zu welchem Zweck wahrscheinlich? Den zumindest schwer zu verletzen, wenn nicht überhaupt umzubringen. Ja? So. Ist das also dann gerechtfertigt, das Mittel zu diesem Zweck? Könnte er ja sagen, der Angeklagte, ich hatte halt Hass. Na? Zweck heiligt die Mittel. Für mich war das ein guter Zweck. Es hat nämlich meine Hassgefühle befriedigt. Ausgeschlossen. So, das vergleichbare Verhalten. Der Arzt schneidet einem den Bauch auf, um einen vereiterten Blinddarm zu entfernen, damit der Patient nicht stirbt. Ist das gerechtfertigt? Das ist sogar notwendig und nicht einfach nur gerechtfertigt. Ne? Warum? Was ist das Mittel? Schneiden. Naja, anständige, erhebliche Körperverletzung, könnte man sagen, um es mal strafrechtlich auszudrücken. Aber zu welchem Zweck? Um den höheren Wert des Lebens zu retten. Das heißt, ich wähle ein Mittel, das ziemlich einschneidend ist, aber zu dem höheren Zweck, menschliches Leben zu retten. Das heißt im Klartext, wenn ich etwas verzwecke, dann geht das nur um einen Zweck, etwas als Mittelzwecke, um einen Zweck, der in seiner Wertigkeit über diesem Mittel, dem Wert des Mittels steht. Das heißt, der Wert, den ich opfere, der muss geringer sein als der Wert, um dessen Willen ich dieses Mittel einsetze. Übertragen auf die Kirche. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, darf ich einen Kirchenraum verzwecken. Welchen Zweck hat er? Welchen einzigen Zweck hat er? Er hat nur den Zweck, dass darin alles zur je größeren Ehre geschieht. Dazu ist er da. Die geweihte Kirche, die katholische Kirche ist dazu da, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass hier in besonderer Weise Gelegenheit gegeben wird, ja, der Herr darauf wartet, die Menschen empfangen, ihnen begegnen zu können. Das heißt, es darf nur einen einzigen Zweck geben für den Besuch einer katholischen Kirche, ich sage es sehr zugespitzt, die Begegnung mit Christus, der hier wohnt. Dessen Haus das ist, der Eigentümer dieses Hauses ist. Und dieser Wert, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, den Heiligen als den Heiligen zu verehren, das Heilige heilig zu halten, ist der höchste Wert überhaupt, der keinem anderen Wert und untergeordnet werden darf, der nicht zum Mittel zu einem Erreichen eines Zwecks gemacht werden darf, das eben unterhalb der Verehrung Gottes steht. Der Zweck heiligt die Mittel. In katholischen Kreisen, liebe Brüder und Schwestern, gilt dieser Satz praktisch als falsch. Das ist er so gar nicht, ne? Es kommt immer darauf an, welches Mittel ich zu welchem Zweck gebrauche. Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Ich kann einen Kirchenraum, der allein Gott dem Heiligen vorbehalten ist, nicht einfach als Museumsraum benutzen, nicht einfach als Orchesterraum, weil da eben die Akustik schön ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gehen Sie einmal beispielsweise in den Mainzer Dom, aber nicht nur in den Mainz, sondern in Kirchen, die irgendwie sehenswert sind oder von kultureller Bedeutung oder wie auch immer. Da schieben sich die Menschenschlangen durch, werden da geführt und hier sehen Sie das und hier sehen Sie das und das ist aus dem 15. Jahrhundert, das ist aus dem 16. Jahrhundert und was weiß ich, was alles. Und wo ist der Hausherr? Interessiert gar nicht. Der Hausherr interessiert gar nicht. Völlig egal. Das ist doch eine schwere Beleidigung für den Herrn, oder? Ich kann sogar auf die ganz fromme Ebene übertragen, liebe Brüder und Schwestern. Ich sehe das ja auch hier, ich beobachte das auch hier in der eucharistischen Anbetung. Es kommen Leute, kommen hinten rein, gehen hier vorne hin. Der Herr ist hier in der Monstranz. Stelle ihr 1, 2, 3 Kerzchen da auf und wieder raus. Die Hauptsachskerze ist an. Ist das nicht im Grunde genommen schrecklich? Der Herr ist doch total verloren, verlassen, vergessen. Interessiert überhaupt nicht. Stattdessen wird Kerze zum 8. Sakrament erklärt, ne? Faktisch jedenfalls. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, vielleicht meint der eine oder andere, jetzt würde schimpfen, das liegt mir völlig fern. Aber das sind doch Missstände, auf die ich als Pfarrer und Priester überhaupt, als amtlicher Verkünder aufmerksam machen muss. Der Herr ist vergessen. Ist das nicht schlimm? Der verstorbene Kölner Erzbischof Kardinal Meißner wurde einmal gefragt, Herr Eminenz, was würde sich in der Kirche ändern, wenn jetzt erklärt würde, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es keinen Gott gibt? Was sagt er? Völlig richtig. Verblüffend seine Antwort. Es würde sich gar nichts ändern. Es würde sich gar nichts ändern. Wie kann denn so etwas sein, liebe Brüder und Schwestern, dass sich da nichts ändert? Ah ja, ganz einfach deswegen, ja, weil die Leute Gott gar nicht mehr brauchen, die haben tausend andere Gründe, aber nicht den lieben Gott. Oder wenn Sie sehen, was da für Programme aufgelegt werden in der katholischen Kirche seit Jahrzehnten. Und da ist, und da ist, und da ist, da ist ein Strickabend und da ist ein für Rückengymnastik und alles Mögliche. Ist das der Auftrag der Kirche? Aber Heilige Messe, das ist nicht so arg wichtig. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ich hier so prononziert sage, sind leider keine Erfindungen von meiner bösen Fantasie, sondern schlicht und einfach Tatsachen. Und das ist etwas, was erschreckend ist. Wir brauchen uns nicht zu wundern. Gott ist in Vergessenheit. Gott ist ein verloren gegangener Gott. Und die Kirche ist weitgehend nur noch ein Apparat, der sich nur dreht. Wie ein Karussell. Und es ist ja angenehm, ne? Düdelü, 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 eine Runde nach der anderen genügt. Ist das nicht auch eine Botschaft für die Fastenzeit, liebe Brüder und Schwestern? Oh, ich denke schon. Gottvergessenheit. Man ist dermaßen vereinnahmt auch von der Welt. So sehr auch von der Welt vereinnahmt, dass man die Denkkategorien der Welt völlig selbstverständlich auch in die Kirche überträgt. So wie man in der Welt handelt, so meint man es auch, Kirche, funktionieren. Wir haben Träume, wie es heißt, von der Kirche. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ich sowas höre. Wir brauchen nicht Kirche zu träumen, die Kirche hat eine Gestalt seit Pfingsten. Durch den Heiligen Geist, deren Glieder wir sind, Glieder dieser Kirche. Und wir haben uns als Glieder diesem gesamten Organismus, der immer sich selbst identisch bleibt, wenn er sozusagen als Kirche sich versteht, da müssen wir uns einordnen. Kirche ist nicht unser Produkt, hat nicht die Gestalt unserer Fantasie. Wir sind nicht die Erbauer der Kirche, wir waren es nicht, sind es nicht und wir werden es auch nie sein. Das ist eine Erfindung, das ist die Idee Gottes und er ist auch in seinem Heiligen Geist der Architekt. Das ist die göttliche Ordnung, die wir uns wieder voll bewusst machen müssen. Gerade die Fastenzeit ist eine geeignete Zeit dazu, das wieder uns neu ins Bewusstsein zu rufen. Und dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist da noch etwas. Sehen Sie, die Rinder sind da verkauft worden und naja, das Geld gehört dann auch dazu. Aber das ist doch alles, das muss man doch verstehen, das ist doch alles für die Opfer. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn ich Mittel und Zweck so auf den Kopf stelle, wie das da geschieht, schon im Tempel und wie ich das eben auch für die Kirche schon weitgehend so dargestellt habe, dann zeigt sich, dass das alles nur Scheinfrömmigkeit ist, Da passiert irgendwas. Da läuft auch etwas ab wie auf einem Karussell. Da kommt dann das, dann kommt das Pascha-Fest. Und um 3 Uhr werden dann die Viecher dann da reingeführt. Da muss einer hin, der das Tor aufmacht, damit die nicht hier so lang vorm Tor stehen. Und ich parodiere das einmal so. Und wenn das alles wie geschmiert läuft, wunderbar. Es hat alles geklappt. Ein wunderbares Pascha-Fest. Ach, und wo bleibt da Gott? Wo ist dein Herz bei wem? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, oberflächliches Christentum, oberflächliche Frömmigkeit ist kein Christentum, sondern das ist Scheinheiligkeit. Das muss man genau so sagen. Der entscheidende Gesichtspunkt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist unser Herz. Wem gehört unser Herz? Und wo unser Herz dem Herrn gehört, werden diese Missstände unerträglich für jeden, der sein Herz dem Herrn geschenkt hat. Da wird sich das sozusagen von selbst abstellen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, eine ganz wichtige Botschaft. Das Heilige niemals verzwecken. Am Horeb sagt Gott zu Mose, keiner darf den Berg betreten, sonst muss er sterben. Als der Herr, als Gott dem Mose im brennenden Dornbusch erscheint, rief ihm dem Mose, der Herr zu, Mose, Mose, ziehe deine Schuhe aus, denn der Boden, wo du stehst, ist heiliges Land. Das kann man alles gar nicht deutlich genug den modernen Christen ins Stammbuch schreiben, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Oberflächliches Christentum brauchen wir nicht. Das ist Heuchelei. Das ist Pharisäertum. Machen wir uns da nichts vor. Christentum ist keine Tünche. Christentum ist keine Schminke. Und schon gar nicht mal für besondere Anlässe, privater Art oder zu bestimmten Festtagen oder so irgendwas. Sondern Christ ist man rund um die Uhr. Wenn mein Herz wirklich dem Herrn gehört, dann gilt für mich das, was wir doch auch im Kirchenlied singen. Und da würde sich niemand weigern, da mitzusingen. Welches Lied meine ich? Alles meinem Gott zu ehren, in der Arbeit, in der Ruhe. Gottes Lob und Ehr zu mehren. Ich verlang und alles tu. Meinem Gott allein will geben, Leib und Seel, mein ganzes Leben. Gib, o Jesus, Gnad dazu. Kennen wir doch alle. Tja, da müssten wir hinkommen in der Fastenzeit, liebe Brüder und Schwestern. Alles meinem Gott zu ehren. Nicht Kirche irgendwo für was benutzen, sondern alles ihm zu ehren. Und das heißt dann auch, dass es kein förmliches Christentum geben kann, auch kein bloß juridisches Vorschriftenchristentum. Das ist auch äußerlich, das ist genauso Pharisäertum. Äußerlich haben die Pharisäer ganz nach den Vorschriften gehandelt, nach den Buchstaben, nicht nach der Bedeutung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und wie haben sie auch gehandelt, die Pharisäer? Herzlos, kalt, ohne innere Beteiligung. Das wäre nicht christlich so etwas. meinem Gott allein will geben, Leib und Seele, mein ganzes Leben. Wenn Sie so wollen, wird das auch noch einmal zusammengefasst in dem, was wir gerade in der Lesung gehört haben, dass nämlich im zweiten Gebot der 10 Gebote, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Alles meinem Gott zu ehren, das ist das, was das zweite Gebot im Grunde genommen gebietet. Oder, wie es in der ersten Vaterunser-Bitte heißt, geheiligt werde dein Name. Das ist die Botschaft, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Dann kommen die Ältesten und die Schriftgelehrten zum Herrn. Mit welchem Recht tust du das eigentlich? Sie wollen vom Herrn Rechenschaft für sein Verhalten. Sie machen alles richtig. Ne? Was fällt dir eigentlich ein? Lass uns ein Zeichen sehen, dass du das tun darfst, dass du dazu berechtigt bist, dass du dazu die Vollmacht hast. Und wie antwortet er? Reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was? 46 Jahre wurde gebaut und du willst in 3 Tagen. Aber er meinte den Leib seines Tempels. Das heißt im Klartext, es wird ihnen kein anderes Zeichen gegeben werden als seine leibhaftige Auferstehung in Herrlichkeit an Ostern. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist das Zeichen schlechthin, aber wer den Glauben ablehnt, dem können sie 100.000 Zeichen bieten und es wird nichts helfen. Da machen sich auch die Leute, die Pharisäer, Schriftgelehrten, Hohenpriester, die machen sich nur was vor, wenn sie meinen, aha, das genügt mir noch nicht, ich brauche noch was anderes, das überzeugt mich noch nicht. Hol noch was anderes aus deiner Wunderkiste heraus. Nein. Wir haben es auch dieser Tage gehört in dem Evangelium von dem reichen Prasser und dem armen Lazarus, wo der reiche Prasser dann aus der Hölle zu dem Abraham im Himmel sagt, dann schick doch wenigstens den Lazarus zu meinen Brüdern. Und Abraham sagt, selbst wenn einer von den Toten aufersteht, dann werden sie nicht glauben. Sie haben die Schriften, haben die Propheten, an die sollen sie glauben, fertig ab. Wenn das nicht reicht, ist die Sache hoffnungslos. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, reiß diesen Tempel nieder, in 3 Tagen werde ich ihn aufbauen. Das ist der Tempel seines Leibes, womit er dann auch zugleich sagt, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der Tempel. Der Tempel ist das Haus Gottes und mein Leib ist der Tempel Gottes. Ich bin Gottes Sohn. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie ist das bei uns? Sagt uns das noch was? Ich bin gleich fertig. Ich habe es jetzt genug strapaziert, ist mir schon klar. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, hat das für uns eine Bedeutung? Ja, Ostern, steh da auf, glaube ich ja alles, okay. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sind Sie nicht alle Tempel des Heiligen Geistes? Sind Sie nicht alle Tempel Gottes? Aber natürlich doch. Aber natürlich doch. Das ist doch gerade die Gabe der Taufe und der Firmung. Und jetzt schließt sich eigentlich der Kreis zu der Tempelreinigung durch den Herrn. Wie sieht's im Tempel unseres Leibes aus im Tempel Gottes? Was ist da die Frage? Ist unser Herz wirklich dieser Tempel? Kann darin der Heilige Geist wohnen? Wie sieht es aus mit Beichte, mit Sühne, mit Reue, mit der Entsorgung meiner Sünden? Denn wo die Sünde ist, kann der Heilige Geist nicht hin. Die Reinigung des Herzens, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist kein Luxus für irgendwie ein paar versponnene, altertümliche Katholiken oder Konservative, sondern das ist ein Grunderfordernis, ein notwendiges Grunderfordernis für jeden. Wir sind alle Sünder, Sie, ich, die Leute draußen. Das heißt, die Reinigung ist immer und regelmäßig vonnöten. Ganz, ganz wichtig. Gerade eben auch eine Botschaft für die Fastenzeit. Damit es wirklich eine Wohnung wieder des Heiligen Geistes wird. Das sozusagen die ursprüngliche Heiligkeit dieses Tempels, der errichtet wurde in unserer Taufe, wiederhergestellt wird, denn Ostern ist ja zugleich auch der Tauftermin. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Gott in unser Leben reinholen, nicht nur über Gott reden, über ihn diskutieren, über ihn theologisieren, philosophieren und schwätzen oder was weiß ich, sondern zu ihm reden, ihm unser Herz schenken, dass das Herz entzündet wird durch unser Beten, durch unsere Hingabe an ihm, dass unser Herz wirklich nicht mehr ein kaltes Loch ist. Ich unterstelle das keinem, aber fragen muss ich das jedem. Wie temperiert ist mein Herz für den Herrn, wenn er zu mir kommt in der Heiligen Kommunion? Kann er sich da wohlfühlen? Ein Gedanke, der eigentlich absurd ist in unserer modernen Zeit, aber ganz zentral und ganz wichtig. Liebe Brüder und Schwestern, wir brauchen und der Herr braucht glühende Herzen, die sozusagen vom Feuer der Liebe zu ihm entflammt sind, die ungeteilt ihm gehören, nach dem Motto: alles meinem Gott zu ehren, in der Arbeit, in der Ruhe, Gottes Lob und Ehr zu ehren, ich verlang und alles tu. Meinem Gott allein will geben, Leib und Seel, mein ganzes Leben, so wie er sein ganzes Leben uns geschenkt hat. Gib, o Jesus, Gnade dazu. Amen.